Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Also ich bin dafür, dass wir ganz besonders warm mal in den Podcast einsteigen. Mailin, du kommst gerade aus der Wärme. Vielleicht kannst du uns alle mal abholen, wo du warst und wie es war.
Ich dachte, du sagst mir erst, Mann, Mailin, du bist ganz schön braun geworden. Aber ich glaube, darauf darf ich noch lange warten.
Da können wir gleich mal einen Vergleich machen. Aber ich glaube, ich war lange nicht in der Sonne.
Ja, du bist brauner. Frustrierend.
Genau, aber Sonne hattest du schon, oder?
Ich hatte 28 Grad und Sonnenschein, während in Deutschland der Schnee getobt hat. Also es war schon sehr absurd, aber total schön.
Wo warst du denn?
Ich war auf Lanzarote bei der Stevens-Händler-Reise.
Stevens-Händler-Reise, sehr gut. Da fahre ich ja normalerweise hin, aber du hast mich diesmal vertreten, glaube ich. Bist für mich alle Kilometer gefahren. Wie findest du die Insel?
Ja, also ich wusste ja schon, dass du schon ein bisschen was berichtet hast über Lanzarote. Wir hatten ja auch schon mal einen Tourentipp hier und ich wusste dadurch ja auch, dass es eine Insel mit ganz viel Vulkangestein ist. Und also ich sag mal so, es wäre jetzt keine Insel für Sightseeing für mich, aber zum Sport machen war das schon sensationell.
Okay, also so war es für mich ja auch, dass ich gesagt habe, am Anfang, Sport ist eigentlich völlig okay und da gibt es nicht so viel Sehenswertes. Das hat sich bei mir erst nach dem 5., 6. Besuch, glaube ich, geändert. Ist mittlerweile, wie gesagt, anders. Also mittlerweile kann ich da auch die eine oder andere Besonderheit sehr genießen.
Ja, also ich muss sagen, bei mir war das tatsächlich so am Mittwoch der Wendepunkt, wo ich dann dachte, okay, doch, es gibt schon die ein oder andere schöne Stelle auf der Insel. Also wir waren dann mit dem Katamaran noch bei den Papagaya-Stränden oder sowas hießen die, glaube ich. Das war sehr schön mit diesen Höhlen. Und dann sind wir am Donnerstag eine ziemlich lange Tour in den Norden der Insel gefahren.
Mirador del Rio.
Richtig. Und das war richtig schön. Also da war ich echt begeistert, auch wenn es sehr anstrengend war, sehr viele Höhenmeter und sehr viele Kilometer.
Da sind doch gar keine Berge auf der Insel.
Da sind Berge und da ist Wind. Weißt du, wie anstrengend es ist, gegen den Wind bergauf zu fahren?
Ja, weiß ich ganz genau.
Schon ganz schön irre. Ich hatte am letzten Tag, wo es extrem windig war, hatte ich das Cuxhaven-Trikot an, wo drauf stand, Gegenwind sind unsere Berge. Und da musste ich mir ganz schön was anhören.
Ja. Ja, es ist ja eine ganze Menge, was da so los ist. Eine Woche auf Lanzarote und wir waren ja vorher auch 4, 5 Tage in Mannheim auf einem Händlertreffen. Also hast du in den letzten 2 Wochen wirklich viele, viele Fahrradhändler gesehen, kennengelernt, getroffen, wieder getroffen, oder?
Ja, also es waren wirklich die letzten 2 Wochen, kann man sagen, Networking-intensive Tage.
Ja, vielleicht müssen wir dich als Zuhörerin und Zuhörer hier nochmal eben abholen. Wir sind in Mannheim gewesen, da findet die Jahrestagung der VSF-Händler statt. Da waren 370 Menschen, also wirklich richtig voll besucht. 4 Tage High-Power-Programm im Dorinth-Hotel in Mannheim. Riesengroß und Netzwerken at its best, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Also es waren auch gefühlt so viele und so viele neue Gesichter dabei wie noch nie zuvor.
Wir haben ganz oft im Podcast oder beziehungsweise in den Mails die Frage, ja, wir können natürlich nicht nach Cuxhaven kommen, gibt es nicht einen Fahrradladen bei uns in der Nähe, der cool ist, der gut ist, wo ich mich drauf verlassen kann? Ja, den gibt es bestimmt in deiner Nähe, einen Fahrradladen, der gut ist und der so ähnlich tickt wie wir. Und die meisten davon haben wir wahrscheinlich in Mannheim schon getroffen.
Okay, jetzt musst du mir aber nochmal verraten, wie erkenne ich denn so einen Fahrradladen, der gut und ist und auf den ich mich verlassen kann?
Also ich glaube, grundsätzlich sind ganz, ganz viele Fahrradläden gut und machen einen richtig guten Job. Und wenn wir jetzt hier sagen, wir empfehlen euch ein paar, dann ist das natürlich auch nur selektiv. Also wenn du deinen eigenen Fahrradladen hast, der gut ist und der einen guten Job macht, mit dem du gut klarkommst, dann ist doch alles gut. Aber falls jemand von euch auf der Suche ist oder mit seinem Laden nicht zufrieden oder einen zu großen Laden hat, der zu unpersönlich ist oder die Reparaturen nicht gut macht, dann gibt es natürlich schon Kriterien, wonach man aussuchen kann. Und jetzt habe ich gerade eben schon verraten, wir waren auf der VSF-Jahrestagung, also Verbund Service Fahrrad. Das ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Fahrradgeschäften, die alle quasi den Servicegedanken in den Mittelpunkt stellen.
Okay, und die erkenne ich daran, dass die dann Mitglied da sind und die sind alle gleicher Qualität.
Ja, also du kannst schon mal daran erkennen, dass jemand VSF-Mitglied ist, dass er sich also wirklich hinter die Sache Fahrradfahren, hinter die Philosophie, die wir im VSF vertreten, auch wirklich stellt, dass wir dafür sorgen wollen, dass Menschen Fahrrad fahren. Also das kann man schon auf den ersten Blick einfach durch die Mitgliedschaft im VSF ganz schnell rauskriegen.
Und die Mitglieder kann ich auf der Seite vom VSF wahrscheinlich einsehen.
Ja, www.vsf.de und dann findet man auch eine Mitgliederliste und eine Landkarte und da sind die alle eingetragen. Also falls du da einen zuverlässigen Partner suchst, dann findest du den da. Und was die Besonderheit ist, wir haben in Mannheim nicht nur die Jahrestagung der VSF-Händler gemacht, sondern es gab auch eine Mitgliederversammlung der Baiko-Händler. Und das ist der nächste Händlerverband, da sind sogar noch mehr Fahrradgeschäfte angeschlossen, die auch alle einen sehr ernsthaften Job machen. Und Baiko und VSF, dann hast du zusammen schon fast 1000 Fahrradgeschäfte in Deutschland, die für gute Qualität, für eine gute Auswahl, für gute Fahrradgeschäfte stehen. Und da gibt es aber natürlich noch Unterteilungen. Es kommt immer ganz drauf an, wofür du jetzt dein Fahrradgeschäft gerade auswählen willst. Jetzt ist gerade Reparaturzeit, Winterzeit, Reparaturzeit. Da wäre es natürlich gut, wenn man so ein Gütesiegel für die Werkstatt schon dran hätte.
Okay, und was ist da das Beste?
Was ist das Beste? Wir sind die Besten.
Ja, aber wenn die jetzt nicht nach Cuxhaven kommen können.
Also im VSF gibt es, und das ist für die Branche quasi wir sind quasi die Vorreiter in Werkstattleistung. VSF Allride Werkstatt, das habt ihr vielleicht hier im Podcast schon mal gehört. VSF Allride Werkstatt ist eine Zertifizierung, die man durchlaufen muss, die nicht super aufwendig, aber doch relativ aufwendig für Fahrradgeschäfte ist. Es ist schon mit mehrtägigen Schulungen verbunden, mit einem Audit. Also es kommt jemand in den Fahrradladen und überprüft das, ob die Prozesse auch für den Kunden so durchschaubar und transparent sind, dass das wirklich gut ist. Das wird also alles abgeprüft und getestet. Neben dem Lehrgang, den du machen musst, wird auch noch eben dieses Audit gemacht und erst dann wirst du zertifiziert als VSF Allride Fachgeschäft.
Okay, aber mit Zertifikaten wird jetzt ja viel um sich geschmissen. Dann mache ich dieses Audit und danach seid ihr wieder weg und ich mache dann wieder wie vorher weiter und meinen Kram, so wie ich denke?
Nee, nicht ganz, weil es gibt zwei Mechanismen, die die Qualität garantieren. Der eine Mechanismus ist, dass dieses Audit alle 3 Jahre wiederholt werden muss. Das heißt also, alle 3 Jahre kommt wieder jemand und guckt sich das an, ob das in deinem Laden noch so läuft, wie es laufen sollte. Und weil 3 Jahre auch schon eine lange Zeit sind, in der ja die Qualität, dadurch, dass Leute weggehen oder dass das Wissen tatsächlich mit den Leuten dann weggeht, sich deutlich verändern kann. In dieser Zeit sind die Feedbackkarten, die gibt es mittlerweile digital, aber auch auf Postkarte, sind die Feedbackkarten das, was uns sagt, ob die Qualität stimmt oder nicht stimmt.
Okay, das heißt, ein Kunde bekommt diese Feedbackkarte nach seiner Reparatur mit, bewertet den Prozess oder die Reparatur und wenn dann ein Fahrradgeschäft verhäuft, sag ich mal, schlechte Bewertung bekommt, dann greift der VSF ein.
Ja, also das ist schon richtig, hast du richtig gesagt, bei jeder Kunde, der eine Reparatur abgeschlossen hat, jeder Kunde, der sein Fahrrad aus der Reparatur abholt, bekommt so eine Feedbackkarte und kann dann ankreuzen, wie zufrieden oder ob er zufrieden war und kann auch so einen Text draufschreiben. Und diese Karte geht dann tatsächlich an den VSF, an diese VSF Allride Werkstatt Agentur, die dahinter steckt und da werden die Karten ausgewertet. Und du hast recht, es gibt auch manchmal so konstruktive Feedbackkarten, wo dran steht, ja, der Preis wurde nicht eingehalten oder die Reparatur war anders als gedacht und. Das ist allerdings relativ selten. Also wenn das Kriterium wäre, die Werkstätten zu beurteilen, dann hätten wir einfach zu wenig Rücklauf. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Aber wir können anhand des Rücklaufs an sich sehen, ob das Fahrradgeschäft noch auf Spur ist und ob das Fahrradgeschäft noch das so macht, wie wir uns das vorstellen, nach den Allride-Kriterien.
Das heißt, wenn keine Feedbackkarten ausgeteilt werden, dann ist da schon irgendwie was komisch.
Das würde ich auch so sehen. Also wenn keine Kunden mehr, also oder nicht 3 oder 4 oder 5% der Kunden, die Reparaturen machen, wenigstens die Feedbackkarten zurückschicken, dann scheint in dem Laden entweder werden keine Karten mehr verteilt, also oder es werden nur noch Karten an Kunden verteilt, die wahrscheinlich zufrieden sind mit der Reparatur, dann ist das schon so der erste Verdachtsmoment. Also richtig gute Geschäfte haben auch 15-20% Kartenrücklaufquote. Das sind dann die Geschäfte, wo wir wissen, stehen wirklich voll und ganz dahinter.
Ist es denn jetzt nur hier Marketing-Blabla, dass du sagst, der VSF, das Siegel vom VSF ist gut oder gibt es da auch irgendwie Hand und Fuß, irgendwie Beweise, dass es schon mal getestet wurde?
Ja, tatsächlich ist, kann man vielleicht auch als Zufall betrachten, ist aber auf jeden Fall genau das, was wir wollten. Also es gab mal einen großen Test der Fahrradreparaturgeschäfte. Das ist ein Beitrag, der im Fernsehen gelaufen ist. Ich glaube, beim WDR ist der gelaufen. Und da sind Fahrradgeschäfte getestet worden. Das einzige Fahrradgeschäft, was wirklich gut abgeschnitten ist, ist dann eine VSF Allride-Werkstatt gewesen. Und das ist uns auch wichtig. Wir legen wirklich Wert drauf, dass, wenn so ein Test kommt, dass wir in jedem Fall bestehen, am besten auch das beste Fahrradgeschäft, die beste Fahrradreparaturwerkstatt abgeben. In diesem Test im Fernsehen haben wir mit Abstand den besten Service geboten und das ist auch genau das, was wir wollen und da legen wir Wert drauf und offensichtlich klappt es ja auch.
Und das waren nicht wir in diesem Fernsehbeitrag, sondern eine VSF-Werkstatt in Deutschland. Das heißt, du hast Chancen, dass auch bei dir in der Nähe tatsächlich was
genau.
ist.
Genau. Also wenn du eine gute Werkstatt haben willst, dann guck einfach auf den Prüfsiegel VSF Allride. Da gibt es nicht so viele von, also mittlerweile 60 oder 70, also jetzt in den nächsten Monaten werden wir bald 100 sein. Dann hast du 100 Werkstätten in Deutschland, da hast du schon mal mein Versprechen drauf, dass die auf jeden Fall einen Top-Job machen. Aber das reicht ja eigentlich nicht aus. Ne?
Warum?
Naja, 100 Werkstätten in Deutschland, die können nicht alle Fahrräder reparieren. Also da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Und glücklicherweise gibt es auch andere Verbände, die Prüfsiegel für ihre Werkstätten verteilen.
Okay, hast du da ein paar Beispiele?
Ja, es gibt von der Beiko tatsächlich eine zertifizierte Werkstatt. Da ist das vielleicht nicht ganz so aufwendig wie bei uns im VSF. Aber wenn die Beiko eine geprüfte Werkstatt hat, dann hast du zumindest die Sicherheit, dass das auch schon mal eine gute Werkstatt ist. Und die ZDG, die Zweirad Einkaufsgenossenschaft, das ist auch ein großer Händlerverband, eine Genossenschaft, die haben das TÜV-Zertifikat für ihre Werkstätten. Wenn du ein TÜV-Zertifikat Werkstatt hast, dann kannst du auch sicher sein, dass das ganz gut läuft. Und dann finde ich, das ist noch übergeordnet, Shimano Service Center. Shimano Service Center werden auch auf die Werkstatt hin überprüft, ob die gut funktioniert. Und da habt ihr so ein paar Kriterien, wo ihr gucken könnt, das sind ganz gute Werkstätten.
Okay, also Siegel, auf die ich mich im Grunde im Großen und Ganzen verlassen kann, die jetzt nicht nur Schein sind, sondern wo auch was hintersteckt.
Ja, viele, viele Werkstätten haben natürlich mehrere Siegel gleichzeitig, weil wenn du eine erreicht hast, dann bist du bei den anderen. Wenn du VSF Allride Werkstatt bist, dann kannst du jedes andere Siegel quasi auch dran pappen, weil du die Kriterien natürlich auf jeden Fall locker erfüllst. Also von daher doppelt sich das ein bisschen, aber und mit diesen Kriterien hast du jetzt eine Auswahl von mindestens 1000 Werkstätten in Deutschland, würde ich sagen. Und da sollte wohl eine dabei sein.
Sehr gut. Jetzt hast du vorhin gesagt, wir waren in Mannheim und da haben sich ganz viele Fahrradhändler getroffen. Und was haben denn die Hörer oder Hörerinnen jetzt davon, dass wir uns treffen?
Das kann man natürlich kritisch sehen oder eben auch genau andersrum. Also man könnte natürlich auch sagen, wenn sich so viele Händler treffen und dann Absprachen machen, dann muss der Kunde drunter leiden. Aber genau das Gegenteil passiert tatsächlich bei so einem Händlertreffen. Also wir überlegen uns, wie können wir es schaffen, Deutschland noch mehr zur Fahrradnation zu machen? Wie können wir es schaffen, Deutschland zum Fahrradland zu machen? Vielleicht sogar gegen die Politik, die nicht wirklich viel für Fahrräder tut. Also ein Workshop da war zum Beispiel politische Forderungen, die wir jetzt zur Bundestagswahl aufstellen als Fahrradhändler. Und die heißen nicht, da haben wir uns tatsächlich dann dagegen entschieden, die heißen nicht unbedingt, wir wollen Fördergelder, wir wollen eine geringere Mehrwertsteuer und, sondern wir haben auch andere Forderungen.
Was sind da so Beispiele? Kannst du da was verraten?
Ja, also wichtig ist uns zum Beispiel die freie Entscheidung für Tempo 30. Also das ist eine politische Forderung, die wir stellen. Also überhaupt politische Forderungen, die zum Beispiel die Sicherheit von Radfahrenden betreffen, die sind uns wichtig. Die sind ja nicht in erster Linie für unser Geschäft oder für unsere wirtschaftliche Leistung. Auch solche Forderungen haben wir, aber wir haben auch fahrradpolitische Forderungen.
Okay, und kann man da jetzt in den Pool noch was reingeben? Weil ich meine, gerade in dieser Zeit, jetzt ist ja die heiße Phase, wo man Forderungen stellen muss.
Ja, also wir werden die Forderungen der Fahrradwirtschaft an die Politiker stellen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe auch Forderungen, dann geh in deine Parteizentralen, hätte ich mal gesagt, geh in deine Parteibüros vor Ort, bring die Forderung da an, was du dir von der Bundespolitik in Zukunft erwartest und guck die Parteiprogramme durch, ob nicht vielleicht solche Forderungen schon erfüllt werden.
Aber jetzt mal zur politischen Forderung. War die Forderung aus der Politik nicht gerade, dass der Fahrradverkehr zurückgeht bis 2040?
Na, die Forderung war, ich weiß ganz genau, wo du darauf ansprechen willst. Jetzt müssen wir dich als Zuhörerin und Zuhörer nochmal mit abholen, glaube ich. Es gibt eine Verkehrsprognose 2040, die kommt aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr von Volker Wissing. Und die besagt, dass der Radverkehr bis 2040 nicht ansteigt. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele, also diese Prognose ist 1500 Seiten, glaube ich, stark. Da steht noch ganz viel mehr drin. Aber zum Radverkehr steht, keine Steigerung erwartet. Autoverkehr, deutliche Steigerung erwartet. Jetzt gibt es natürlich zwei Probleme. Einmal, warum gibt man so eine Prognose raus und warum hat man keine Steuerungselemente drin? Also meine erste Kritik an der Prognose ist, sie geht davon aus, dass der Verkehr genauso bleibt, wie er jetzt ist, sich nur einfach weiterentwickelt. Und das glaube ich nicht. Also ich glaube schon bis 2040 an das autonome Fahren. Ich glaube schon daran, dass mehr Menschen Radfahren werden und dass wir das dann verändern müssen. Ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel im Verkehrssektor tun und diese Veränderungen sind noch gar nicht mitbedacht. Und die zweite große Kritik ist natürlich, wenn ich so eine Prognose rausgebe, dann habe ich als Verkehrsministerium meine kompletten Steuerungsmechanismen da gar nicht mit drin. Ich kann doch nicht sagen, dass der MIV, der motorisierte Individualverkehr, sich vergrößert und vermehrt, einfach so und das akzeptieren. Ich muss doch meine Steuerungselemente einbauen, dass ich sage, das muss ich doch weiter runterkriegen. Ich muss den MIV deutlich reduzieren, weil sonst werden wir total untergehen und im Autoverkehr ersticken.
Gerade zum Thema Autoverkehr und Straßen für Autos hattest du doch auch was ganz Interessantes mitgebracht aus Berlin.
Ja, ich war jetzt in Berlin im Bündnis für Mobilität, hieß die Veranstaltung, ganzer Tag im Paul-Löbe-Haus. Wirklich sehr viele und sehr hochkarätige Referenten. Und da gibt's natürlich auch immer wieder ein paar Impulse. Da war ein Professor, der sogar ein Moratorium gefordert hat. Keine weitere Straße, keine Schiene mehr. Einfach ein kompletter Neubaustopp. Ja, das Argument von ihm war, wir haben schon genügend Verkehrsinfrastruktur. Den Status quo dieser Infrastruktur aufrechtzuerhalten, das überfordert uns finanziell jetzt ja schon. Und wenn wir noch Straßen- und Neubauprojekte dazu bauen, dann wird es ja noch mehr. Und mehr wäre in dem Fall nicht gut. Also das war so ein bisschen ein Plädoyer daran, also keine Mobilität zu steigern, keine neuen Schienenverbindungen mehr zu machen, vielleicht sogar mehr Güterverkehr auf die Schiene und auf jeden Fall keine neuen Straßen, weil neue Straßen auch neue und mehr Autos bedeuten. Sehr gewagte Prognose und sehr gewagte Forderung und auch wurde auch natürlich selbstverständlich sehr kontrovers diskutiert, diese Forderung, aber gibt einem mal so einen kleinen Denkanstoß, wo man denkt, ja okay, wenn das dann so ist, dann ist ja eigentlich das Fahrrad der entscheidende Teil der Lösung.
Aber wenn es keine Mobilität mehr geben soll und keine Straßen und vielleicht ja auch keine Fahrradstraßen dadurch mehr gebaut werden sollen, dann wird das doch auch schwierig, oder nicht?
Ja, ich glaube, er ist da eher von ausgegangen, dass viele Leute aufs Fahrrad steigen und dann tatsächlich so viel Radverkehr stattfindet, dass Autos dann von der Straße verdrängt werden. Ich glaube, man muss auch nochmal, man hat ja diese Ja-Aber-Sager dabei, die sagen, ja, das ist alles richtig und gut, aber wie soll denn die Feuerwehr zum Einsatz kommen, wenn da keine Straße mehr gebaut wird? Oder wie soll denn die Feuerwehr zum Einsatz kommen, wenn der Akku von dem Feuerwehrauto nicht geladen ist? Das ist alles nicht das entscheidende Thema. Also natürlich sollen Feuerwehrfahrzeuge immer einsatzbereit sein und natürlich sollen Feuerwehrfahrzeuge auch immer eine Straße haben. Dann kommt wieder, ja, aber meine Großmutter, die kann nicht richtig gehen und die muss doch mit dem Auto. Ja, natürlich soll die mit dem Auto dahin gekommen, wo immer sie hin will. Und natürlich sollen auch Menschen mit Behinderung ein Auto als Vehikel nutzen können. Und natürlich muss ich auch, wenn ich einen Großeinkauf mache, meinen Großeinkauf mit dem Auto transportieren. Darum geht es eigentlich gar nicht. Jeder, der dieses Ja-Aber-Argument bringt, der soll weiterhin sein Auto fahren und benutzen. Ich glaube, wenn nur die Menschen vom Fahrrad aufs Auto umsteigen oder wenn nur die Menschen, die viele Autokilometer machen, einige davon mit dem Fahrrad ersetzen würden, wo das keine Zumutung ist, sondern wo das vielleicht viel besser und bequemer ist, sogar mit dem Fahrrad zu fahren. Wo, wenn man das gemacht hat mit dem Fahrrad, nachher feststellt, das ist eigentlich schneller, bequemer, sicherer und billiger. Also keine Zumutung, sondern eher eine Belohnung, dass du Fahrrad gefahren bist. Wenn nur die das machen würden, ich glaube, dann würden wir schon den Radverkehr auf 30%, 40% oder gar 50% in den Städten steigern können.
Aber damit wären ja die Straßen immer noch marode.
Ja, jetzt muss man wissen, dass wenn Fahrräder auf Straßen oder Radwegen fahren, die Straßen und Radwege so gut wie gar nicht leiden. Das heißt, du könntest die wahrscheinlich ewig in ihrem Zustand belassen, die würden gar nicht kaputt gehen, weil einfach die hohen Gewichte das große Problem für die Straße sind. Ein Auto bewegt eben einfach immer 2 Tonnen mit rum und so ein Radfahrer mit Fahrrad wiegt ja vielleicht 50 Kilo. Dann hat man schon mal ein Gefühl dafür, wie groß der Unterschied ist zwischen 50 Kilo und 2 Tonnen. Also Da ist auch klar, dass die Straßen kaputt gehen und für LKWs und Transportern und Paketwagen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also wenn du hier so diese schönen Fußgängerzonen hast oder die Innenstadtbereiche, die jetzt irgendwie mit schönem Pflaster belegt sind, wenn da nur Fahrradfahrer und Fußgänger wären, dann würde wahrscheinlich noch nichts von diesen Pflastern kaputt sein. Aber wir müssen ja immer ganz viele Autos da durchschleusen.
Okay, das heißt, die Hypothese ist, wenn, oder die, ja, ich, im Grunde ist es ja schon Fakt, wenn ein Fahrrad, also wenn die Leute mehr vermehrt aufs Fahrrad steigen, werden die Straßen geschont, wir haben weniger Instandhaltungskosten und können das Geld für Radwege investieren.
Ja, wir haben ja ein finanzielles Problem, wir haben Ausgabenprobleme und wir geben sehr, sehr viel Geld für unsere Infrastruktur aus. Wir haben schon eine so wahnsinnig große Infrastruktur in Deutschland aufgebaut und die nur zu erhalten ist ja schon sehr teuer. Und die Kosten sind einfach nicht fair verteilt. Eigentlich müssten die Autofahrenden auch den größten Teil dieser Kosten tragen. Aber nein, das ist nicht so. Ganz, ganz viele Menschen fahren kein Auto oder fahren sehr wenig Auto und auch wenig Bahn und müssen alle Kosten mittragen. Also da sind zum Beispiel alle Kinder und Jugendlichen und auch ganz, ganz viele ältere Menschen gemeint. Die nutzen fast nichts und müssen aber alles mitbezahlen. Und da muss einfach eine fairere Verteilung stattfinden. Und weil wir jetzt nochmal auf die Verkehrsprognose 2040 eingehen, wo das damit gestartet sind, da schreibt doch das Ministerium von Volker Wissing tatsächlich, dass wir jetzt einen Radverkehrsanteil von 11%, 12% haben. Und er sieht bis 2040 einen Radverkehrsanteil von 10% oder 11%. Also keine Steigerung, sondern vielleicht sogar ein kleiner Rückschritt. Das ist völlig unakzeptabel. Und da ist, wie gesagt, das Fahrrad ist hier ein großer Teil der Lösung, weil wenn wir den Radverkehrsanteil bis 2040 auf 40%, ich sage jetzt extra 40, weil 2040 kann man sich wenigstens merken, 40% Radverkehrsanteil bis 2040, dann hätten wir einen großen Teil unserer Probleme gelöst.
Aber ich kann doch kein Fahrrad fahren, wenn die Fahrradwege blöd sind.
Ja, ich glaube schon, dass man Fahrrad fahren kann, auch wenn die Fahrradwege blöd sind. Ich glaube, wenn ganz viele Leute Fahrrad fahren, wird eh alles besser. Und Fahrradwege, also es heißt ja nicht, gar nichts mehr zu machen, sondern es heißt nur dann das Richtige zu machen und einen Fahrradweg zu glätten, das Pflaster wieder in Ordnung zu bringen. Das sind die Unterhaltungsmaßnahmen. Das kostet nur einen Bruchteil von dem, was es kostet, die Straße neu zu machen.
Und ich glaube, Fahrradfahren geht auch trotzdem. Das sagst du ja auch immer wieder. Wir fahren ja Fahrrad, obwohl wir diese tolle Infrastruktur noch nicht haben.
Genau. Ich glaube, draufsetzen und fahren, das wäre das Wichtigste. Wir machen das einfach dann durch die Masse.
Und manchmal muss man nur eine Woche in Urlaub fahren und hat schon wieder einen neuen Radweg.
Genau. Auf deinem Fahrrad, auf deinem Arbeitsweg einen neuen Radweg dazu gekriegt, ne?
Ja, also der war schon immer da, aber da haben die Oberfläche schön gemacht, dass man danach nicht mehr aussieht wie, ja, eine Sau, wenn man es geregnet hat.
Ja, der war bisher geschottert und wenn er feucht war, war immer alles dreckig und jetzt ist er asphaltiert, ne?
Genau, das war auf jeden Fall ein positives Erlebnis und manchmal hast du das vielleicht auch in deiner Kommune, dass du dann, wenn du dann aufs Rad steigst, doch nochmal wieder einen neuen Weg findest oder irgendwas doch passiert und wenn es nur Kleinigkeiten sind, man freut sich dann drüber.
Ja, manchmal ist es ja auch eine Radspur, die einfach nur durch Farbe und ein paar Barrieren von der Straße abgestrennt wird. Da, als ich auf dem Bündnis für Mobilität war, da war jemand, relativ aus dem Süden von Deutschland auf jeden Fall, da ist eine vierspurige Bundesstraße, die mit einer Brücke so ein Tal überspannt hat, in eine dreispurige geändert worden und die vierte Spur ist jetzt ein Fahrradweg.
In okay.
Gegenläufige Richtung, abgetrennt durch eine richtige Barriere, aber die fahren jetzt auf der schnellsten Straße von dem einen Ortsteil in den anderen. Ja, das sind ja mal wieder eine ganze Menge Aussagen und Themen gewesen und Bündnis für Mobilität in Berlin, da war auch klar, also neben mir saß jemand von der Shell und da habe ich gedacht, okay, ja klar, Bündnis für Mobilität, Shell als Kraftstofflieferant geht natürlich auch was an und dann habe ich schon zwei, dreimal zusammengezuckt, als vorne dann welche saßen und sagten, Elektromobilität, wir müssen uns jetzt darauf einigen, dass es alles andere nicht gibt und jedes Mal, wenn jemand das Wort E-Fuels in den Mund genommen hat, dann haben schon irgendwie alle angefangen zu lachen, weil das einfach zu lächerlich war. Also gibt es einfach sehr kontroverse Standpunkte und jeder Standpunkt hat natürlich auch seine Wahrheit und seine Richtigkeit, aber man muss ja auch nicht immer der gleichen Meinung sein, man muss auch nicht wirklich übereinstimmen in seiner Meinung. Man kann einfach darüber reden und zwei verschiedene Standpunkte haben, oder?
Ich glaube, das ist auch total wichtig. Also wenn wir alle einer Meinung sind, ich wüsste gar nicht, ob die Entwicklung dann wirklich so weit voranschreiten würde, wie sie das manchmal tut.
Wir haben ja auch manchmal Feedback von euch, wo ihr uns schreibt, dass ihr überhaupt gar nicht unserer Meinung seid, sondern vielleicht eine ganz andere Meinung habt. Und trotzdem können die Feedbacks dann freundlich sein.
Ja, da hatten wir jetzt gerade zwei Stück von, also zwei Hörer, die uns per E-Mail geschrieben haben. Der eine hat einfach nur geschrieben, dass er nicht immer mit allem einverstanden ist, was wir so sagen, aber trotzdem, dass der Podcast sympathisch ist und er das toll findet, dass wir uns fürs Rad einsetzen. Und er sich selber jetzt auch ein Gravelbike aufgrund des Podcastes zugelegt hat und fleißig am Fahren ist und das sowas freut.
Also das freut mich natürlich. Stefan war das. Ja. Stefan hat geschrieben, dass er sich ein Gravelbike gekauft hat, weil er durch uns ein bisschen angefixt war. Da freue ich mich natürlich total drüber. Ich habe da nichts von, weil er hat das ja nicht bei uns gekauft. Aber ich finde es das super, dass wenn jemand, dass jemand noch ein bisschen mehr Rad fährt und graveln. Ich bin total überzeugt, dass es dir gut tun wird, Stefan. Du viel Spaß mit dem Rad haben wirst. Von daher. Ja, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, will ich auch gar nicht. Ihr müsst auch nicht immer dem zustimmen, was wir sagen hier im Podcast. Und wir wollen einfach nur mal anregen und ich habe da gar kein Problem damit, wenn jemand völlig anderer Meinung ist.
Ja, wer noch anderer Meinung war, das ist auf Basis unseres letzten Podcasts passiert, diese E-Mail, das ist Sebastian, der ein bisschen auf das Thema Warnwesten und Neonfarben eingegangen ist. Da hast du ja gesagt, sowas braucht kein Mensch, weil wir wollen nicht rumlaufen wie ein Knall-Neon-Bonbon.
Genau, ich glaube, ich sagte nicht Bonbon, ich sagte Müllmann.
Ja, genau.
Also das war auch in keinster Weise despektierlich gegenüber dem Müllmann gemeint, weil das finde ich absolut richtig, dass die mit Leuchtfarben unterwegs sind, weil die im Dunkeln ja nicht beleuchtet sind und man die unbedingt sehen muss. Und jetzt sag mir nochmal, wie hieß derjenige, der es geschrieben hat?
Sebastian.
Sebastian, genau, Sebastian war es. Ja. Sebastian sagte ja, er würde auf jeden Fall Warnwesten empfehlen und steht da total hinter. Und Sebastian, ich kann dich verstehen, ich bin genau deiner Meinung, wenn ich selbst sichtbar sein will, dann ziehe ich einfach so eine Warnweste drüber, dann bin ich halt gut sichtbar. Ich sehe das eher so im Allgemeinen, also wenn Radfahrer nur dann sichtbar sind, wenn man Warnwesten überziehen muss, dann ist irgendwas schiefgelaufen in unserem Straßenverkehr, das ist so mein Problem. Also wenn du das persönlich für dich als sicherer empfindest, zieh unbedingt die Warnweste an und natürlich bringt die Warnweste was an Sicherheit für dich persönlich. Ich habe den allgemeinen Blick darauf geworfen, dass ich sage, es kann doch nicht sein, dass wir alle Warnwesten anziehen müssen, nur damit wir nicht totgefahren werden. Ich bin auch der Meinung, dass wir nicht alle Helme aufsetzen müssen, nur damit wir im Unfall überleben können. So, ich setze denn selber einen Helm auf, ich rate jedem einen Helm aufzusetzen, aber das ist das Unwichtigste. Fahrradfahren muss schon so sicher sein, dass man erst gar nicht hinfällt oder nicht umgefahren wird. Dann braucht man vielleicht auch weniger den Helm. Trotzdem, Helm aufsetzen ist total wichtig, weil wenn man hinfällt, dann macht der Helm wirklich den Unterschied. Und eine Warnweste anziehen, will eine Warnweste anziehen? Natürlich, gar keine Frage. Und er muss auch dann nicht Rücksicht nehmen auf das Allgemeine, aber das kann jeder selber entscheiden. Trotzdem, ich werde immer noch keine Warnweste anziehen. Sebastian, du hast mich noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube, alles, was du da reinschreibst, du schreibst davon, dass du sogar manchmal oder dass du und deine Frau und deine Bekannten sogar öfters jetzt Vorfahrt gewährt bekommen haben, wo ihr gar keine Vorfahrt hattet, nur weil ihr mit den Warnwesten so gut sichtbar seid. Das nehme ich dir alles ab und das glaube ich und das ist bestimmt auch so. Ich könnte die Erfahrung auch machen, aber deswegen möchte ich mich trotzdem immer noch nicht mit einer Warnweste raus begeben, weil ich glaube, Radfahren muss auch so gehen.
Absolut. Ein anderes Thema, was er noch mit eingebracht hat, war das Thema Blinker. Da ist er noch so ein bisschen skeptisch, ob man das wirklich voneinander unterscheiden kann, ob man jetzt rechts oder links blinkt, weil es beim Fahrrad ja doch recht nah beieinander ist. Da denke ich mir jetzt gerade, das ist ja beim Motorrad nicht anders, oder?
Ja, ich glaube, das ist beim Motorrad nicht anders und in der Mitte ist das Rücklicht. Das ist ja nie an, wenn du den Blinker hast. Oder es ist hell, dann siehst du den Radfahrer in der Mitte. Ich glaube, das ist nicht das Argument. Ich würde eher dir zustimmen, wenn du das gleiche Argument wie bei den Warnwesten, was ich vorbringe, auch bei den Blinkern vorbringst, ist es wirklich notwendig, dass ein Fahrradfahrer Blinker dran hat? Der muss doch auch so im Straßenverkehr zurechtkommen. Gerade innerhalb der Stadt ist das doch völlig ausreichend, wenn man einen Arm raushält. Und außerdem sollte man Radfahrende auch nicht überholen, wenn eine Einmündung kommt oder sonst irgendwas, weil er könnte ja abbiegen wollen. Also da gibt es ja auch ganz klare Regelungen im Straßenverkehr. Sobald irgendeine Unklarheit ist, darf ich ja eh nicht überholen. Das gilt auch für Radfahrende. Die dürfen auch nicht überholt werden, wenn da irgendwas unklar ist. Passiert aber leider wirklich, passiert mir fast täglich oder mindestens 2 bis 3 Mal die Woche, dass ich überholt werde von Autofahrenden, obwohl eine Unklarheit ist, ob ich da nicht vielleicht abbiege, anhalte oder sonst irgendwas mache. Und da könnte ein Blinker ein bisschen Sicherheit bringen. Aber das Thema Blinker ist echt so ein Luxusthema. Also die Blinkanlagen für Fahrräder sind extrem teuer. Finde ich zumindest, dass sie extrem teuer sind. Also 400 bis 500 Euro müsst ihr investieren, damit ihr so eine Blinkanlage an eurem Fahrrad gut installiert und angebaut habt. Also von daher, das ist nur so ein nice to have. Das ist so eine kleine technische Spinnerei, finde ich eher.
Also wobei ich mir vorstellen könnte, dass das gerade für Lastenräder vielleicht irgendwann auch immer dabei ist.
Kann ich mir schon vorstellen, dass es auch so sein wird, aber wie gesagt, nachrüsten oder jetzt so als Top-Thema. Ich glaube, wir haben das eher so als Möglichkeit aufgemacht, oder?
Ja, sowieso. Also fürs Frostständer.
Als Spielerei und, genau. Als Spielerei und nice to have, und wer Bock darauf hat, der kann sich Blinker anbauen. Also so hätte ich das eher verstanden, dass wir das so meinten.
Insgesamt jetzt erstmal an euch, die uns häufig Feedback schicken und schreiben und sich die Mühe machen, da wirklich ausführlich auch zu schreiben. Ein riesengroßes Dankeschön. Und wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt oder du sagst, okay, da möchte ich vielleicht nochmal meinen Senf zu geben oder da habe ich nochmal eine Frage, schreib uns gerne. Wir freuen uns über jede E-Mail, die uns erreicht, und auch über jede Bewertung bei Apple, Spotify oder sonst wo.
Ja, das genau. Bewertet uns und schreibt uns. Wir freuen uns über alles.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Ja, von 28 Grad zurück und hier schneit's und Tannenbäume und alles ist beleuchtet. Ich bin da noch nicht bereit für.
Heute ist ja auch wieder warm. Du hast ja schon die Hälfte der Temperatur mitgebracht. Heute Morgen bin ich raus und habe gedacht, boah, ist das warm. Das ist echt Wahnsinn.
Wahnsinn, ja. Sehr gut. Aber trotzdem steht ja irgendwie sowas wie Weihnachten vor der Tür, ne?
Ja, in den nächsten Tagen wird's auf jeden Fall wieder kälter, habe ich gehört. Also die Temperaturen gehen wieder deutlich bergab. So warm wie heute wird es nicht bleiben. Also von daher kommt vielleicht auch wieder ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Und für richtig Weihnachtsstimmung wollen wir ja am 6. und 7. Dezember sorgen.
Was ist da denn los?
Da ist im Lotsenviertel Weihnachtsstraße.
Okay, und dann wird alles schön geschmückt und so ein bisschen wie Weihnachtsmarkt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Schön geschmückt ist ja schon ab heute.
Okay.
Wir haben ja den Toten Sonntag hinter uns und jetzt hängt die Weihnachtsbeleuchtung, ist auch eingeschaltet. Wir haben ja eine wirklich sehr, sehr schöne Weihnachtsbeleuchtung in der Schillerstraße im Lotsenviertel, im gesamten Lotsenviertel eine schöne Weihnachtsbeleuchtung. Ganz Cuxhaven hat ja investiert in Weihnachtsbeleuchtung, von daher sind überall wirklich schöne Weihnachtsbeleuchtungen. Wenn du einfach mal im Winter an die Nordsee kommen möchtest, komm noch mal vorbei. Wir haben wirklich das schön gemacht hier.
Ja, und dann am 6. und 7., also da ist dann die Weihnachtsstraße. Und was gibt es da so?
Lotsenviertel ist gesperrt, also keine Autos, keine Parkplätze, alles zu Fuß. Da kann man sehr schön zu Fuß durch die Straße gehen. Es gibt überall Stände, wo gebacken und gebraten und gegrillt wird. Es gibt was zu trinken. Es gibt Vorlesungen und Galerie und alles Mögliche.
Und die Vorlesung und Galerie, die findet wo statt?
Ja, bei uns im Laden statt, deswegen habe ich sie jetzt gerade im Kopf. Aber guck doch einfach mal das Programm, wir machen einen kleinen Link hier in die Shownotes, dann kannst du ins Programm reingucken. Da ist natürlich noch viel, viel mehr drin, Schmuck selber machen und was weiß ich nicht alles. Also kommt vorbei, 6. und 7. Dezember im Lotsenviertel in Cuxhaven, und bei uns im Geschäft findet eine Vorlesung statt. Wir haben eine Galerie, ja, und es gibt auch sonst ganz viel zu sehen.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Kinderräder haben wir ja selten bei uns im Bike der Episode, aber wir machen ja auch gleich mal alle Kinderräder zusammen, glaube ich.
Okay, das wird jetzt ein langes Bike der Episode?
Ja, weiß ich gar nicht so genau. Es ist ja Weihnachtszeit, die Weihnachtszeit geht los, und ganz oft ist ja so ein Kinderrad auch unterm Tannenbaum eine tolle Sache.
Okay, und an was für Kinderräder denkst du da jetzt gerade?
Na, ich denke an die Firma Woom, die haben wir schon länger im Programm und haben da wirklich ganz tolle Erfahrungen mitgemacht, weil die Woom-Räder eigentlich für die Kinder wirklich genau das sind, was sie brauchen. Sie sind super leicht zu beherrschen und total sicher. Also wirklich tolle Räder für Kinder, und vor allen Dingen, die Kinder lieben diese Fahrräder und fahren dann dementsprechend auch mehr damit.
Okay, warum ist das so?
Ja, das kommt natürlich durch die vielen bunten Farben, dass die cool sind, die Fahrräder. Ich glaube, dieses niedrige Gewicht, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Das ist wirklich wichtig. Jetzt als Erwachsener würde ich sagen, ja, kommt jetzt auf ein Kilo nicht drauf an, aber bei Kindern, die vielleicht auch ganz wenig wiegen, ist natürlich ein Kilo mehr oder weniger auch ganz entscheidend.
Ja, das glaube ich auch, weil die müssen das ja auch handeln, ne?
Die müssen das immer handeln. Die Fahrräder lassen sich einfach extrem gut einstellen, haben für Kinder extra konzipierte Bremsen, haben extra Sattel drauf, der kindgerecht ist, haben die Lenkergriffe kindgerecht. Also der Unterschied ist schon wirklich da, dass diese Fahrräder sehr, sehr kindgerecht sind und die Kinder die Fahrräder, wie gesagt, auch total gut finden.
Das sind jetzt Fahrräder nur für kleine Kinder oder gibt es da auch welche für Jugendliche?
Also es gibt ja schon immer das WUM Original. Also das ist das Rad, was es von 1 bis 6 gibt als WUM Original 1. Und 1 ist dann eigentlich ein Laufrad, also ein Fahrrad ohne Pedal. 1 und 1 Plus, die sind nur ein bisschen unterschiedlich groß und die kann man dann unterschiedlich einsetzen. Das sind klassische Laufräder ohne Pedalen. Und ab dem WUM 2 geht es dann mit Pedalen los, also als Original. Und ab 3 gibt es dann sogar noch das Automagic.
Okay, wie kann ich mir das vorstellen?
Automagic hat dann auch noch 2 Gänge. Kann ich also mit unterschiedlichen Übersetzungen fahren, ohne Schalthebel. Einfach mal reinkommen und sich beraten lassen, ob Automagic oder nicht Automagic. Also es gibt das Original, wie gesagt, von der Größe 1 über 2, 3, 4, 5 bis hin zu 6. Das ist so ja, das Alter 10 Jahre, 12, 13, 14, je nachdem. Also bis 1,65 Meter Größe reicht das WUM 6 dann schon und geht los mit dem WUM 1, wie gesagt, ab 1, also sobald man laufen kann, würde ich sagen.
Und neben den Original gibt es da noch mehr?
Ganz neu, das WUM Explore mit Scheibenbremse. Das ist quasi die neue Linie, gibt es aber bisher ausschließlich in WUM 4, 5 und 6. Scheibenbremse, das ist das neue Rad. Haben wir auch da, wir haben alle Fahrräder vorrätig. Also kommt einfach vorbei, sucht euch eins aus. Was wir nicht vorrätig haben, können wir bestellen. Und das WUM Explore ist in jeder Größe und jeder Farbe vorrätig. Und da, also einfach vorbeikommen. Wir haben, wie gesagt, jedes Rad vorrätig. Kommt einfach vorbei.
Also das perfekte Weihnachtsgeschenk, wenn man nochmal eben was braucht.
Ja, und die Sonderräder wie zum Beispiel WUM Off, das sind die fürs Gelände quasi, wenn es ein bisschen sportlicher sein darf. Oder das WUM Now, was mit einem Gepäckträger vorne immer geliefert wird. Da gibt es super Sonderangebote beim WUM Now. Da kann man nochmal richtig ein Schnäppchen machen. Und wir haben auch ein paar Herbstangebote. Also auf jeden Fall vorbeikommen. Wir haben alles da. Und für Weihnachten gibt es auch das eine oder andere Schnäppchen. Wenn es auch vielleicht sogar ein WUM-Up sein soll. Das ist das Fahrrad, was elektrisch funktioniert, als WUM 5 und 6.
Sehr spannend auf jeden Fall. Ein großes Portfolio. Ich glaube, da ist eine Beratung auf jeden Fall sinnvoll. Und geht einfach online auf unsere Seite, macht einen Termin. Und dann könnte das WUM schon bald unter eurem Tannenbaum liegen.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Ja, die nächsten Podcasts werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir wissen noch gar nicht genau, wann wir welches Thema machen, weil wir so viele Themen haben. Wir haben Radeln für den Weihnachtsbraten, wir haben Ladenumbau. Was haben wir noch?
Sehr viel. Es ist gerade sehr aufregend, die Zeit.
Wir müssen mal gucken, wie wir das alles reinkriegen in die verschiedenen Podcasts. Also sei gespannt, wir haben so viele Themen. Wir sind schon ganz heiß, euch die Themen näher zu bringen. Also schaltet wieder ein, seid wieder dabei.